Zwischen Tabubruch und Tacheles. Just Beer Limited, der Podcast und YouTube-Kanal nicht nur für Frauen, aber immer von Frauen. Denn ich lade mir immer Expertinnen zu ihrem Thema ein, die für schnell umsetzbare und auch wirksame Impulse sorgen. Also unbedingt reinhören.
So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Talk und natürlich nachher auch zur Aufzeichnung als Podcast und als YouTube-Video zu finden unter Just Be Unlimited. Mein Name ist Nicole Christine Lebe und ich bin nicht nur der Host, ich bin auch die Gründerin dieses Formates und ich muss gestehen, es macht mir unglaublich viel Spaß, so tolle Frauen hier mit mir im Gespräch zu haben. Und heute haben wir vielleicht ein Thema, was nicht ganz so leicht für viele ist. Es ist November, wir hatten Allerheiligen, in einigen Ländern noch aller Seelen. Sonntag in einer Woche ist Totensonntag. Und ich glaube, der November ist aus diesem Grund auch für viele, es wird dunkel, es wird nass, es wird trübe, ein ganz, ganz, ganz schwieriger Monat, weil man sich auch da wieder vielleicht, ja, der bereits verstorbenen Menschen, die einem sehr nahe standen, bewusst wird. Und deswegen haben wir uns heute mal gedacht, wir reden mal über das Tabuthema Tod. Und mein Gesprächspartner ist Sabine Osterauer und sie ist unter anderem auch Trauerrednerin. Das heißt, du bist immer ganz eng dran mit trauernden Menschen, die vielleicht wirklich den geliebten Partner, das Kind, wen auch immer, Oma, Opa, Eltern verloren haben und bist damit auch sehr stark konfrontiert. Und deswegen bist du, glaube ich, die optimale Gesprächspartnerin für dieses Thema. Hallo Sabine, ich grüße dich.
Hallo liebe Nicole, danke, dass du heute mit mir dieses Interview führst.
Ja, erzähl, Tod. Also ich meine, ganz ehrlich, ich stelle mir das auch als Trauerrednerin sehr schwer vor. Ich bin so eine Mitfühlende. Ich würde sofort mit den Tränen ausbrechen, ne? Also wie bist du darauf gekommen?
Also ich glaube, Empathie ist trotzdem, trotz all dem, das Wichtigste, was du auch als Trauerrednerin mitbringen solltest. Das ist extrem wichtig. Wie bin ich dazu gekommen? Also eigentlich wollte ich nur Hochzeiten moderieren oder Hochzeiten schreiben. Durch einen unglücklichen Zufall, mehr oder weniger, durch den Todesfall eines Freundes von uns, der die Mama verloren hat, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Sabine, ich weiß, du schreibst eigentlich Hochzeitsreden, aber könntest du für meine Mama auch eine Trauerrede schreiben? Mhm. Und das war für mich so der Beginn und ich habe gesagt, ja, freilich mache ich das. Und da habe ich einfach gemerkt, das gibt mir persönlich als Mensch extrem viel, Menschen dabei zu unterstützen, speziell in diesen Zeiten, wo sie von einem andere Menschen Abschied nehmen müssen. Ja. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und seitdem habe ich mich auch darauf spezialisiert und durfte schon sehr, sehr viele Menschen, ich glaube, es sind mittlerweile über 200, mit einer Rede begleiten.
Ja, was mir immer manchmal auffällt, ich glaube, nein, nicht nur wir Deutschen, aber wir sind ja eigentlich ein eh schon bekannt für unsere German Schwermut, für unsere German Traurigkeit. Und ich glaube, wir können ja wirklich ganz schlecht mit Tod umgehen. Es gibt Kulturen und Länder, die, ja, wir hatten es gerade schon gesagt, die im Vorgespräch, die feiern das Leben. Da ist wirklich eine Beerdigung, da wird gesungen, da wird getanzt, die feiern den Verstorbenen und ehren ihn, indem sie ihn feiern. Und wir haben da, glaube ich, einen anderen Umgang mit. Warum ist das so? Was ist so in manchen Kulturen so schwer?
Ich glaub gar nicht, dass wir das nicht auch können und es geht auch in diese Richtung. Ich glaube, dass das ist aber also meine persönliche Meinung, ich glaube, dass das sehr viel auch aus der kirchlichen Richtung herkommt, beziehungsweise wenn ich mich zurückerinnere, ich bin jetzt noch schon in einem schönen Alter und kann mich erinnern, vor 30 Jahren haben meine Großeltern beide in sehr kurzer Zeit hintereinander verloren. Im tiefsten Burgenland und da war die Beerdigung extrem schwer, extrem schwarz, extrem langwierig, mit sehr traurigen Worten, mit Betschwestern. Ich war damals, ich glaube, 17 oder 18 oder so, was ich da war. Und das war ganz, ganz schlimm und ich habe das Gefühl gehabt, dass das hat für mich damals schon nicht gepasst. Da war ich werde selber mal Trauerrednerin, überhaupt noch keine Idee da.
Jetzt sind sie garantiert noch nicht, ja.
Natürlich nicht. Und da war für mich schon so dieses, ich möchte das für mich ja mal nicht. Ich möchte nicht, dass Menschen um mich auf diese Art und Weise trauern. Also trauern kann man ja auf unterschiedlichste Arten, aber diese Art und Weise, die wollte ich nicht. Und ich glaube, dass es sehr stark aus dem herrührt, was gehört sich denn, was tut man denn oder was darf man denn oder darf man auf gar keinen Fall? Und ich glaube
Ja.
schon, dass es aus dieser kirchlichen Tradition heraus auch ist. Da ist immer der Ablauf gleich gewesen. Ich habe 3 Jahre lang neben einem Friedhof wohnen dürfen und ich habe ununterbrochen natürlich auch Verabschiedungen kirchlicherseits miterleben dürfen. Und es war halt sehr oft oder sehr, eigentlich war es immer das Gleiche. Und es war immer sehr schwer. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist sehr schwer. Und ich bin halt der Meinung, dass auch wir uns in dieser Richtung weiterentwickeln dürfen,
Ja.
auch mit diesem Thema anders auch umzugehen. Und das kommt, weil sonst ja, hätte ich auch keine Aufträge als Trauerrednerin, weil ich ja mit meiner Arbeit genau dem entgegenwirken möchte.
Ja. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass es also diese kirchliche Tradition und trotz allem verstehe ich gerade das in diesem christlichen Glauben nicht, weil wir kriegen doch eigentlich da eingeredet, also auch gelehrt, dass wir erst nach dem Tod glücklich sind, weil dann kommen wir in den Himmel und dann ist alles schön und dann ist Labsal und dann fließt Milch und Honig und dann sind wir doch eigentlich glücklich. Und weil keiner glaubt ja von sich, er ist ein schlechter Mensch und kommt in die Hölle. Also wir glauben ja auch irgendwie dran. Deswegen leben wir ja ein christliches Leben, ne? So halbwegs. Und deswegen ist auch eigentlich gerade dann gar nicht verständlich, dass wir es dann, also ich weiß, dass Trauer schwer ist und wenn man jemanden verliert, das ist schwer. Weil es eben endgültig ist, weil man das dann nie wiederholen kann. Ne? Aber ich finde es schon gerade schwierig, dass gerade uns der Glaube, der uns eigentlich sagt, du musst hier im Leben darben, damit du nach dem Tod im Himmel das ganz toll hast, das ist eigentlich schizophren, oder? So ein bisschen schwierig.
Ja, also ich finde es ein bisschen utopisch, weil du ja wahrscheinlich, möglicherweise, das wissen wir nicht genau, weil du die Erinnerung nicht hast. Also wenn man in die Medizin reinschaut, dann haben wir sicher keine Erinnerung, weil wir sind ja tot. Aber wenn es natürlich nach gewissen Glaubensrichtungen geht, dann gibt es ja das Leben, Tod, Auferstehung und so weiter. Ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube, wir wissen nicht. Ich glaube, es ist aber auch, weil du gesagt hast, natürlich, wenn man einen Menschen verliert, ist es sehr schwer. Ja, da bin ich total natürlich auch bei dir. Die Frage ist, warum fällt uns das so schwer? Warum haben wir immer wieder das Gefühl, wenn Menschen sterben, warum haben wir immer dieses ganz große Gefühl des Verlustes? Woher kommt das? Über das habe ich echt nachgedacht. Ich komme ja immer wieder zur Familie natürlich, wo wir über den Verstorbenen, die Verstorbene sprechen. Und da kriege ich ganz unterschiedliche Ansätze. Also es kommt immer auf das Alter drauf an, wenn der Mensch schon sehr betucht, also sehr alt gewesen ist, ja, wobei ab wann ist man alt, ja, oder sehr krank gewesen ist. Also man spricht oft von Erlösung, ja. Das würde dann auch wieder
Ja.
in dieses Christliche hineinpassen von, wir sind jetzt erlöst vom Leben und kommen jetzt in das Schöne, wo auch immer das sein wird, ja. Und es gibt natürlich auch Todesfälle, die sind sehr überraschend, sehr früh. Und da ist, ja, da sind die Emotionen natürlich dann auch ganz anders geladen.
Ja.
Aber ich denke, wir haben deswegen auch, ist das Thema Tod auch so ein Tabuthema geworden, weil wir in der heutigen Zeit über jeden und alles Kontrolle haben.
Ja,
Aber
wollen,
über
wir
den
wollen's.
Tod, ja, also wir wollen Kontrolle haben und wir können sehr stark eingreifen. Also du siehst das ja auch speziell, wenn du ins Gesundheitssystem reinschaust. Früher wären die Menschen an gewissen Krankheiten schon viel früher verstorben.
Absolut.
Heute hält man sie am Leben. Also ich kriege das ja immer wieder mit von Menschen, die 10, 15, 20 Jahre im Koma liegen oder auch schwer demenzkrank sind und wirklich nur noch von einem Tag auf den anderen überleben. Ja, die eigentlich ans Bett gefesselt sind, nicht kein lebenswertes Leben auch mehr führen. Also das höre ich auch immer wieder, wo man dann sagt, ma, jetzt hat sie so lang durchhalten müssen oder er hat so lange jetzt eigentlich leiden müssen, er wollte gar nicht mehr. Aber
Ja.
die heutige Medizin macht es natürlich auch möglich, sehr
Ja.
lange auch durchzuhalten. Das heißt, wir versuchen natürlich alles Mögliche zu kontrollieren in unserem Leben, nur der Tod, der lässt sich heute gar nicht kontrollieren. Also der kommt, vor allem wenn er überraschend kommt. Er kommt,
Ja,
ja.
ja,
Und ich
ja.
glaube, das macht uns auch Angst, weil wir überhaupt nicht wissen, was hinter dieser Türe des Todes auf uns wartet. Wir haben ja gar keine Ahnung. Also wir haben Nahtoderfahrungen, die auch immer sehr spannend und interessant sind. Und möglicherweise, also ich glaube auch daran, dass die Menschen das genauso erlebt haben. Aber auch da die hundertprozentige Bestätigung haben wir halt nicht. Und ich glaube, dass uns das auch ganz viel Angst macht. Was kommt dann? Weil wir davon ausgehen, dass wir nach der Türe des Todes genauso weiterdenken wie jetzt. Aber auch das ist ja eigentlich medizinisch gar nicht möglich.
Nein, das wird auch nicht, ich glaube nicht, dass wir die gleichen Personen bleiben, nur dass wir dann immer als Licht, flirrendes Licht durch die Gegend schwirren. Ich bin mir ganz sicher, dass dann, wenn ich sterbe, Nicole einfach nicht mehr da ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dass vielleicht irgendwas von mir bleibt oder irgendwann dann wieder, irgendwann mal vielleicht, lass es sein, wie es immer ist, wiedergeboren ist, wir wissen es alle nicht, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass auch dann dieses, ich möchte gerne noch mehr, ich glaube, bei vielen ist der Tod ein unglaublicher Spiegel, nochmal mitzubekommen, was wir alles im Leben nicht gemacht haben. Weil ich glaube, das ist, was die meisten, und zwar mit großem Abstand, was von fast jedem kam, der am Totenbett war, und zwar egal, ob er sehr alt war oder ob er vielleicht sehr krank war und jünger noch war. Alle haben gesagt, ja, da kommt dann dieses, da hätte ich doch noch und hätte ich das und wenn ich dies noch und das hätte ich noch machen sollen. Und keiner hat seine Sünden bereut. Das war das Spannende. Es gibt genug Untersuchungen dazu, dass keiner gesagt hat, boah, da habe ich mit dem Alfons einen Streit gehabt, das hätte ich nicht machen sollen. Dann habe ich meine Frau, meinen Mann betrogen und das hätte ich auch nicht machen sollen. Das hat anscheinend keiner. Also ich habe diese Studie nicht gemacht. Ich habe nur so mir immer die Ergebnisse immer angeguckt. Das hat anscheinend gar keiner gesagt. Und was immer kam, ist dieses, ach, wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich das und das nicht mehr machen. Oder das und das habe ich versäumt. Vielleicht auch eine Versöhnung, die ich versäumt habe, weil ich starr in meiner Meinung verharrt habe. Und dass uns das weh tut, dieses, jetzt kann ich gar nichts mehr ändern. Und das macht es ja wieder kontrolllos, ne? Ich kann es nicht mehr machen, ne?
Genau. Wobei, also ich habe das schon, das habe ich schon immer wieder auch mitbekommen, wenn Menschen einen längeren Zeitraum noch verweilen, bis der Tod wirklich kommt, die nutzen dann schon auch immer wieder die Zeit, sich noch mit der Familie auszusöhnen. Also speziell,
Ja,
wenn es da,
wenn es
genau,
geht, ja.
also vor allem Eltern-Kinder-Konstellationen, also das kriege ich schon immer wieder mit,
Ja.
dass da auch gewisse Dinge noch einmal angesprochen werden, ausgesprochen werden, ausgesöhnt werden.
Ja,
Aber
schön.
du hast recht, also ich habe auch ein paar so Sachen gelesen und da kommt immer, also wenn man etwas, was bereut man oder was würde man anders machen, wenn man noch einmal zurück könnte, wie immer. Und es spannenderweise kommen immer diese Sachen vor, die wir im Leben oft am meisten vernachlässigen.
Ja.
Ja, mehr lachen, mehr mit der Familie machen, mehr auf sich selber schauen, mehr in die Natur rausgehen, ja, weniger arbeiten, ja,
Ja.
und bewusster leben, demütiger leben, und minimalistischer vor allem leben. Also
Ja.
das sind die Dinge, die immer wieder angesprochen werden. Na, wenn ich das gewusst hätte, das, ja, dann heute würde ich das so und so machen.
Ja.
Und das sind immer die Dinge, die wir am meisten vernachlässigen in unserem Leben.
Und im Grunde, sind
Und
wir ganz ehrlich, wir all die Punkte, die du gerade genannt hast, mehr auf sich selber achten, also alle Punkte, die du gerade genannt hast, wissen wir ja. Vom Kopf wissen wir das. Warum müssen wir am Sterbebett liegen, um uns das dann sehr schwer herzuholen, zu sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mal das und das gemacht. Unterlassungssünden wiegen am schwersten. Das ist ein Satz meiner Mutter, die auch mittlerweile hochgradig dement ist und im Januar 90 wird. Also auch, aber sonst körperlich quietschfidel. Aber dieses Unterlassungssünden wiegen am schwersten. Warum können wir nicht schon in jungen Jahren sagen, boah, ich lebe ein gutes Leben, bin mehr minimalistisch, ich schmeiße nicht alles durch die Gegend, ich versuche Ressourcen zu schu also minimalistisch zu schützen. Wir wissen es doch alle. Theoretisch, ne?
Also rein theoretisch, ja, Nicole, du darfst nicht vergessen, wir sind in einem anderen Alter mittlerweile. Und also wenn ich zurückschaue, wie ich 20 war, habe ich so nicht gedacht. Und ich glaube, das machen natürlich auch die
Ja.
Jugendlichen oder die jungen Menschen von heute nicht. Und was, wenn man sich anschaut, was bekommt man vorgelebt oder was sind denn die Werte und die Muster? Also da geht's ja, da muss ich ein bisschen in die Psychologie wieder, also das ist auch mein Thema in Wahrheit, ein bisschen wieder reinschauen. Wir werden ja von unseren Eltern und unserem Umfeld extrem stark geprägt am Anfang. Also die ersten 0 bis 7 Jahre werden wir extrem geprägt und dann halt je nachdem. Und die Stärke oder den Mut, Entscheidungen anders zu treffen und zu sagen, ich mache das aber jetzt anders, als wie ich es beigebracht gekriegt habe, das hat halt dann auch nicht jeder. Und wir leben halt dann oft auch die Muster von unseren Eltern, Großeltern, wie
Ja.
auch immer. Und ich glaube, es bedarf einfach auch diesen Prozess des Lernens, damit wir wissen, puh, also da habe ich mich total verausgabt, das ist mir zu viel, das möchte ich nicht, das ist nicht mein Lebensmodell. Wir müssen einfach unterschiedliche Dinge ausprobieren. Wir kommen eben nicht auf die Welt und haben unsere
Das ist
Gebrauchsanleitung
fertig,
schon,
ja.
schon fertig, wo drauf steht, und mit 15 machst du die Schule und mit 19 machst du gehst an diesen Job und mit 22 heiratest du, mit 28 kriegst du dein erstes Kind und dann tust du Hausbau, wie auch immer, der Lebensplan hat vorgeschrieben ist, das weißt du ja alles nicht. Ja.
Ja, Gott
Und
sei
das
Dank, Gott sei
Leben
Dank.
hat halt, genau, Gott sei Dank, auf der einen Seite, weil ich glaube, wenn wir es kontrollieren könnten, also richtig, richtig kontrollieren könnten, ich glaube, das wäre nicht ganz so cool.
Wäre
Ja.
nicht gut, nein.
Wir würden die Erfahrungen gar nicht machen und vor allem, wir könnten sie auch nicht vergleichen. Wir könnten ja
Ja.
nicht voneinander lernen. Und das ist ja auch das Wichtigste. Auch wieder zurückzuführen zum Thema Tod. Wie du gesagt hast, wenn wir das nicht nur einmal erlebt haben, sondern den Tod vielleicht schon ein zweites oder drittes Mal begegnen durften, dann haben wir ja daraus gelernt. Also beim ersten Mal, glaube ich, wenn du das erste Mal einen Menschen verlierst, der dir wirklich sehr nahe stand, gehst du anders damit um, als
Ja.
wie wenn dann vielleicht, wenn die Oma gestorben ist und dann stirbt der Opa. Im schönsten Lebensfall, sage ich jetzt einmal, kann man mit der Situation schon ganz anders umgehen. Ja,
Ja.
weil man ja auch mit dem Tod schon konfrontiert worden ist. Ja. Und
Ja.
man schon auch weiß, was kommt auf einen zu. Also
Ja.
was für ja, Verlust, Schmerzen, Trauerschmerzen kommen auf mich zu. Ja.
Ja. Ja, und ich glaube, man weiß auch, ich glaube, für viele, die einen sehr engen, lieben Menschen verlieren, es ist ja auch so ein bisschen wie die Welt geht unter, ne? Also ich kann gar nicht mehr, wie soll ich noch weiterleben? Und wenn man dann feststellt, doch, die Welt dreht sich jetzt weiter, sie wird nur anders für mich sein, für mich persönlich, aber deswegen ist die Welt sonst rundherum noch die gleiche. Und ich glaube, dass wenn man das einmal erlebt hat, dann gibt einem das auch Kraft zu sagen, okay, das schaffen wir oder das schaffe ich, ne?
Ja, also du kannst halt das. Wie gesagt, es ist völlig egal, was in deinem Leben passiert. Die Welt dreht sich weiter und auch das
Ja.
Leben. Und ich kriege das natürlich ja immer wieder mit, speziell jetzt bei den Hinterbliebenen, die mir dann sagen, bah, jetzt ist es 2 Tage her oder 3 Tage her und ich habe überhaupt keine Zeit, mich da irgendwie, also sie rennen von einem zum anderen und das
Ja,
organisieren und das machen. Also die
das ist
Bürokratie
auch,
schlägt uns ja auch, genau.
ja. Also wer
Also
mal jemand, würde ich auch sehr plötzlich vielleicht verloren hat, so wie mein Vater vor vielen Jahren von jetzt auf gleich verstorben ist. Wir hatten, meine Mutter und ich, wir hatten wirklich am Anfang keine Zeit. Die Trauer kam, würde ich erst hinterher, weil es musste so viel. Es ist unvorstellbar, was du organisieren musst, zu was du in der Lage sein musst in der Trauer, dass du einfach nur funktionierst. Ja.
richtig. Genau, du funktionierst. Es ist möglicherweise auch, ja, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ja, du solltest eigentlich Zeit haben, zu trauern. Und die anderen sagen, es ist aber auch einmal gut, wenn du eigentlich nur funktionierst, um
Ja.
auch deinen Körper zu schützen, wie auch immer,
Ja.
weil möglicherweise würde man dann auch schlechtere Entscheidungen treffen, wenn es jetzt, keine Ahnung, den eigenen Partner betreffen würde oder so.
Ja.
Ja?
Ja.
Also da
Ja.
gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, eben speziell als Trauerrednerin, wenn ich zu den Familien komme, ich sage ihnen das auch. Ja? Ich sage das auch und ihr werdet sehen, nach der Verabschiedung, eben nach der Rede und so weiter, dann beginnt eigentlich erst der richtige Trauerprozess, weil dann hören auch die Anrufe auf, ja, dass die Beileidsbekundungen, die Briefe, die vielleicht geschrieben, die E-Mails, die
Ja.
kommen, ja. Dann kommen vielleicht noch ein paar Sachen von irgendwelchen Versicherungen, was man abmelden muss, keine Ahnung, ja.
Ja, das ist
Also
Wahnsinn.
die Bürokratie, oder die bürokratischen Dinge, die noch zum Erledigen sind. Aber grundsätzlich, sitzt du dann zu Hause und denkst dir, puh, okay. Er oder sie sind jetzt wirklich nicht mehr da. Also nein, kann ich nicht mehr anrufen, nein, kann ich nicht mehr hinfahren, nein, ich kann nicht mehr mit der Person sprechen. Und
Ja.
das kommt erst im Nachgang. Und das ist das, was ich Ihnen schon auch immer auch mitgebe. Also
Ja.
der Beruf als Trauerrednerin bedeutet nicht nur, ich schreibe jetzt eine Rede, ja, sondern der bedeutet viel, viel mehr,
Ja,
nämlich
das
auch die
wäre jetzt
Menschen
so
darauf
meine
vorbereiten.
Frage. Erzähl mal, also Christians Anruf, kannst du bitte für meinen Verstorbenen, was auch immer, eine
Genau.
Trauerrede schreiben? Wie machst du, oder was machst du dann überhaupt? Das ist mal sehr interessant, weil das Thema ist ja für viele, glaube ich, super unangenehm. Also man mag ja mit Leuten, die jetzt gerade jemand verloren haben, schon gar nicht zusammenkommen. Oh Gott, herzliches Beileid, und dann schnell wieder weg. Bloß nicht irgendwie mit dem Trauernden oder mit der Trauer in
Genau.
Konflikt kommen, ne? Was machst du? Oder wie machst du es?
Was mach ich? Ja, das war am Anfang, war das natürlich auch ein bisschen ungewohnt, ist ganz klar. Nach der Zeit jetzt ist es für mich ja alltäglich. Und es ist wirklich so, also ich kriege einen Anruf entweder von der Bestattung direkt, die mich weiterempfehlen, oder eben von den Menschen, die mich schon gehört haben, Empfehlungen, wie auch immer. Und dann mache ich mir einen Termin aus. Ich versuche immer sehr viel Ruhe gleich von Anfang an reinzubringen. Ich versuche mich auch nach den Hinterbliebenen zu richten, damit die auch Zeit haben. Und ich sage ihnen auch im Vorfeld, wir werden circa zwischen 2, 2,5, vielleicht auch 3 Stunden brauchen. Nehmen Sie sich Zeit. Ich mache auch sehr viele Abendtermine, weil ich weiß, da sind dann auch alle zu Hause. Es ist ruhiger, das Telefon läutet nicht mehr. Also das ist so das Erste, was ich auch gleich einmal den Hinterbliebenen entgegenbringe. Zeit. Und das sage ich Ihnen auch. Ich bin unkompliziert und ich habe Zeit für Sie. Ich nehme mir Zeit. Und dann mache ich auch nachher keine Termine mehr oder sonst irgendwas.
Ja, wichtiges
Ich fahre dann
Thema.
meistens hin, genau, oder die Familie kommt zu mir, je nachdem. Und ich versuche immer zu schauen, dass mehrere Familienmitglieder da sind. Je mehr Familienmitglieder, umso mehr Geschichten, umso mehr Anekdoten bekomme ich, umso mehr Emotionen spüre ich, umso mehr Verwicklungen, Verstrickungen, Familiensystem erkenne ich dann natürlich. Weil für mich ist es immer wichtig, ich werde dann für eine ganz kurze Zeit Teil dieser Familie, wenn man mich lässt, natürlich. Und mir werden ganz, ganz verstrickte Sachen oft erzählt, wo ich dann höre, Frau Oster, jetzt können Sie uns aber eh nicht mehr folgen. Aber ich glaube, dass wenn einem das liegt, und ich
Ja.
bin ein sehr neugieriger Mensch, ich mag das sehr gerne und ich frage halt dann sehr viele Sachen. Und das ist jetzt kein chronologischer Lebenslauf, der dann da vorgetragen wird, sondern jede Rede, also ich schreibe meine Reden einzigartig, die kann man auch nicht mehr verwenden für jemand anderen.
Ja.
Kann vielleicht Teilstücke mal rausnehmen, wenn ich mal wieder in ein Gedicht ja, rausgesucht habe oder eins geschrieben habe. Aber grundsätzlich kannst du diese Rede kein zweites Mal verwenden. Braucht natürlich auch die Zeit, um das zu schreiben. Und da frage ich halt immer sehr, sehr viele Dinge auch nach. Also mich interessiert dann auch, wie hat dieser Mensch gelebt? Welche Leidenschaften, Begeisterungen? Was waren vielleicht so Ticks, die jemand hatte? Ja, wie, keine Ahnung, den Geschirrspüler, bevor man ihn einräumt, das Geschirr eigentlich schon abgewaschen zu haben. Ja, oder bevor die
Ja.
Putzfrau kommt, die Wohnung noch zu säubern, weil was könnte denn die von einem denken? Ja. Oder Plastikpflanzen zu gießen, nachdem die Frau verstorben ist, wenn man vergessen hat, dass das Plastikpflanzen sind und sich auch nie darum bemüht hat, aber man hat es halt gegossen und nach ein paar Jahren kam man dann drauf und auch die Erkenntnis, die sind auch überhaupt nicht gewachsen, aber ich habe sie jede Woche gegossen. Also solche Sachen, ja. Und das ist für mich das Lebenswerte, ja. Wie hat dieser Mensch gedacht, ja?
Ja.
Welche lustigen Anekdoten gibt es? Was ist sonst noch alles passiert? Und das sind die Dinge oder Aussprüche, ja, die vielleicht
Ja.
jemand hatte, ja, nach dem Motto, selbst ist die Frau oder kein Mann kann eine Frau ersetzen oder so in diese Richtung, ja.
Jeder
Darum
hat
habe
so
ich
seine
ganz viele Varianten.
Familiensprüche auch, ja, jede
Ganz, ganz
Familie hat so
viele.
ihre
Und, aber
Sätze.
die sind wichtig, ja, aber die
Ja.
sind extrem wichtig. Auch Kosenamen, Spitznamen, was man halt so miteinander halt auch erlebt hat, Urlaube, in verschiedenste Reisen, was ist da alles passiert und, und. Aber auch ganz wichtig, wie ist dieser Mensch gestorben? Das ist für mich ganz wichtig, damit ich es auch in der Rede noch einmal ganz explizit anspreche. Ich ziehe es jetzt nicht in die Länge, aber ich spreche schon explizit an, auch diesen Gang, wenn jemand sehr krank war, dass er begleitet worden ist, wie er dann vielleicht auch im Hospiz war oder zu Hause verstorben ist. War jemand da, hat jemand die Hand gehalten oder ist er im Frieden eingeschlafen in der Nacht für immer? Ja, also ich frage das schon explizit nach und ich erwähne es auch in der Rede, weil ich denke, es ist auch von der Psychologie her extrem wichtig, noch einmal zu sagen, und ich habe einen Satz drinnen, den sage ich immer, er oder sie ist am so und so vielten gestorben, er oder sie wurde so und so alt. Das ist für mich ganz wichtig, damit es noch einmal ankommt. Weil eben, wie du sagst, vorher die ganzen Vorbereitungen und so weiter, und da wird es explizit noch einmal gesagt mit den Wörtern gestorben. Und wie alt der Mensch geworden ist. Also für mich ist das ganz wichtig. Und dann erzähle ich halt ganz viele Erinnerungen und Anekdoten, schon auch chronologische Dinge natürlich, welche Ausbildung, welchen Beruf und so weiter und so fort, Freundschaften, also was halt alles dazugehört. Und mit diesen Informationen fahre ich dann nach Hause und habe dann meistens auch ein Sterbebild mit, damit ich so ein bisschen eine Verbindung auch zu dem Verstorbenen habe. Meistens kenne ich sie ja nicht. Und ja, und dann sitze ich halt doch, also es kommt drauf an, 5, 6, 7, 8, manchmal auch 10 Stunden. Je nachdem. Und schreib halt an dieser Rede. Und ich da bin jetzt eine kleine Perfektionistin, also das muss einfach gut klingen. Und ich muss die Rede nicht nur lesen können, sondern ich muss sie spüren. Und ich muss das Leben dieses Verstorbenen spüren. Weil ich lese auch die Rede dann im Endeffekt nicht vor bei der Verabschiedung, sondern sie wird vorgetragen, beziehungsweise erzählt eigentlich. Also ich erzähle eine Geschichte über einen Menschen, der jetzt nicht mehr da ist.
Ja.
Und das ist so meine Aufgabe, also so sehe ich meine Aufgabe als
Ja.
Trauerrednerin.
Das ist
Das sieht wahrscheinlich
wundervoll.
nicht jeder so, aber ich sehe es wirklich so und ich nehme mir dafür einfach auch Zeit.
Und ich
Ja.
glaube, dass auch die Angehörigen extrem dankbar sind, dass sie,
Ja.
dass sie also auch diesen würdigen Abschluss für den Menschen, der verstorben ist, da nochmal haben. Also
Ja.
der Tote hat nichts mehr davon, aber ich glaube, für die Hinterbliebenen selber dieser würdige Abschluss, ne? Ja,
Auf jeden Fall, ja.
was rätst du den Trauernden, wie sie mit ihrer Trauer, denn wie gesagt, wir haben das Thema, Tod gehört zum Leben. Das ist immer so mein Satz. Wir werden alle früher oder später, manche mehr, manche weniger, mit dem Tod konfrontiert. Was rätst du den Hinterbliebenen? Was können sie tun, um mit der Trauer umzugehen? Also auch diese Trauer zuzulassen, das ist ja, glaube ich, schon mal das Thema, ne?
Genau, also wenn der Mensch schon gestorben ist, ja, und ich sitze bei der Familie, dann ist mein Rat eigentlich, alle Emotionen rauszulassen. Man darf sich auch solche Vorgespräche um die Rede dann schreiben zu können. Viele denken dann immer, das ist alles sehr schwer und traurig und es wird nur geweint und ganz furchtbar und schrecklich. Also das ist das, was ich immer höre. So nach dem
Ja.
Motto, Sabine, wie kannst du das nur machen? Da sitzt da bei Menschen, die weinen dann die ganze Zeit und klagen und sind total Ding. Aber das ist gar nicht so.
Ja.
Natürlich erlebt man das auch, aber das ist eher die Ausnahme,
Ja.
sondern es wird auch ganz viel gelacht. Und je mehr Menschen am Tisch sitzen, umso lustiger ist es oft, weil dann auch das Leben besprochen wird. Ja, kannst du dich noch erinnern, da hat der Opa das und das gemacht. Ja, stimmt. Und die Oma hat dann das und das gemacht. Und haha und hihi. Ja. Und ich genieße das so und ich höre das dann oft, Ma, Frau Osterhauer, aber mit dir gar nicht. Und so freilich, freilich, lochen's, ja. Lachen, weinen, auch ernstere Themen. Ich höre auch natürlich ernstere Themen, denn nicht jeder Verstorbene war ein Heiliger. Ja.
Ja.
Also es kommen ja dann auch problematische Themen auf den Tisch, ja. Suchtverhalten, Gewalt in der Familie, Narzissmus, ja. Also es kommt alles Mögliche wird da besprochen. Es sterben nicht nur Heilige.
Nein, um Gottes Willen,
Ja.
ja.
Und auch da brauchst du speziell als Trauerrednerin natürlich auch das gewisse Feeling und diese gewisse Empathie zu sagen, okay, dieser Mensch war jetzt nicht der Heilige oder die Heilige, aber du und es wird eine schöne Verabschiedung geben, wo auch alles angesprochen wird, aber halt so geschrieben, dass man weiß, worum es geht und doch nicht zu
Ja,
viel davon zu erzählen, ja, weil es ist ja keine Therapiestunde in dem Sinn.
Gottes Willen, ja.
Genau, man umschreibt das dann, das ist auch so eine Kunst, halt, dass man das halt umschreibt, aber dass jeder halt weiß, da lag ein Suchtverhalten zum Beispiel jetzt vor.
Ja, aber dann ist es auch tatsächlich so, dass du durch eben dieses klar umreißen, das war oder so war dieser Mensch, dass das auch vielleicht ein Stück weit Heilung für die Hinterbliebenen ist.
Das habe ich
Richtig?
schon ganz oft gehört, ja. Also
Ja.
auch speziell nur nach den Gesprächen habe ich dann wirklich schon Menschen gehabt, die mich nochmal angerufen haben oder beim Verabschieden gesagt haben, Frau Oster, das war jetzt so heilend. Also das war jetzt ganz, also das war richtig heilend. Es geht mir jetzt besser. Es geht mir jetzt schon besser.
Ja.
Und ich habe nichts anderes gemacht, als Fragen gestellt und
Ja.
vielleicht Vermutungen auch in den Raum gestellt, Erklärungen. Da hilft mir natürlich meine psychologische Ausbildung, das ist ganz klar, ja. Deswegen Trauerredner zu sein, das braucht mehr als gut schreiben zu können,
Ja.
ja, finde
Ja.
ich. Also das ist
Ja,
mein
kann ich mir gut
Zugang.
vorstellen. Das heißt, also letztendlich ist es aber, also für mich jetzt so der Grundkonsens auch, wir haben schon die halbe Stunde wieder fast rum, meine Güte. Also für mich so ein Grundkonsens ist tatsächlich, ob das jetzt daraus eine Rede resultiert oder nicht, sich in der Trauer auch vielleicht eine externe Hilfe zu suchen, nicht im eigenen Saft schmoren oder in der eigenen Familie, ja, Papa ist tot, ist alles ganz schlimm und es ist jetzt alles ganz furchtbar, sondern auch vielleicht sich nach außen wenden und die Traute zu haben, sich jemanden zu holen, auch wenn da jetzt keine Trauerrede draus wird, kann ja sein, weil ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht. Aber wenn jemand jetzt kirchlich beerdigt wird, kann man dem Pfarrer sagen, nee, du nicht, ich habe eine externe oder wie,
Ja,
also
also
kann
das.
jemand, der nicht kirchlich ist, auf dem Friedhof eine Trauerrede halten? Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
Ja, also das geht schon. Also der Verstorbene oder die Verstorbene muss natürlich zur Kirche zugehörig gewesen sein, sonst macht es ja kein Pfarrer. Aber ich habe mit Pfarrer schon zusammengearbeitet. Also
Ja.
das funktioniert
Okay.
grundsätzlich und es kommt immer auf den Pfarrer drauf an. Ja, aber grundsätzlich mit einem Augenzwinkern. Aber grundsätzlich habe ich schon mit wirklichen Pfarrern zusammenarbeiten dürfen, die wahnsinnig herzlich und liebevoll waren, inklusive bis zum Grab mitgehen, auch dort noch ein paar Worte sagen. Also es ist ja in der heutigen Zeit ist ja fast alles möglich, also
Ja.
Naturbestattungen, normalen
Ja, ja,
Friedhof
ja.
und, gell? Also es ist ja ganz viel möglich. Aber vielleicht nur ganz kurz, weil du das jetzt gesagt hast, das ist auch oft diese Heilung oder je nachdem, was halt daraus entsteht, zu der Frage, wie gehe ich mit Trauer um? Ja, ich glaube, jeder Mensch hat da seinen eigenen Zugang. Und ganz wichtig, das würde ich wirklich gerne mitgeben, ganz wichtig ist, niemand kann sagen, wie Trauer richtig funktioniert.
Ja.
Der eine spricht sehr viel darüber, der andere spricht wenig darüber. Der eine geht feiern, ja, der andere zieht sich zurück. Der eine vergießt sehr viele Tränen, der andere gar keine. Ja, also es ist, der eine braucht ein Jahr, der andere 6 Monate. Ja,
Ja.
man hört dann auch immer wieder, jetzt ist keine Ahnung, ja, jetzt ist er gerade einmal ein Dreivierteljahr unter der Erde und sie hat schon wieder einen Freund hier. Und wenn sie damit glücklich ist, ja, dann ist das auch in Ordnung. Also solche Sachen höre ich schon auch
Absolut,
immer
ja.
wieder, gell? Und andere sagen, ich bin mit 50 Witwe geworden, ich bleibe jetzt allein. Und auch das ist in Ordnung. Ich glaube, wir Menschen sollten aufhören, das auch wieder zu kontrollieren, ja?
Ja, und zu
Wie hat denn
bewerten, zu
Trauer,
verurteilen.
genau, wie hat denn Trauer jetzt stattzufinden,
Ja.
ja? So wie sie halt kommt. Und das gebe ich immer mit. Es ist völlig egal. Und wenn da jetzt ein Urlaub gut tut, dann fahr bitte auf Urlaub. Und wenn dir jetzt gut tut, dass du dich jetzt zurückziehst, dann ich höre oft, naja, gehört sich das? In meiner Welt ja. Ja, weil davon, und das meine ich mit Weiterentwicklung, was ich am Anfang gesagt habe, wir dürfen uns weiterentwickeln, auch
Ja.
was Tod und Trauer angeht.
Ja.
Wir dürfen uns da echt weiterentwickeln und wir dürfen uns da hineinfühlen, was brauche ich denn? Brauche ich schwarze Kleidung? Das habe ich auch schon gehört. Manche sagen, ich brauche schwarze Kleidung. Da habe ich das Gefühl, ich kann mich ein bisschen verstecken.
Ja.
Andere sagen,
Ja,
nur
das
nicht
gehört sich
schwarz.
auch so.
Ja.
Du kannst ja nicht ohne Schwarz
Ja.
in einem grünen Kleid oder in einem,
Ja.
keine Ahnung, auf eine
Ja.
Beerdigung gehen, ne?
Naja, das kommt jetzt darauf an, weil bei den freien Verabschiedungen, du siehst, ich trage jetzt gerade Türkis und ich kam jetzt gerade von einer Verabschiedung und diese Dame, die hat ausdrücklich, die hat sich die Verabschiedung im Vorfeld noch selbst organisiert und die
Wow.
hat ausdrücklich verboten, in Schwarz zu kommen. Also ja, war man halt
Toll.
heute bunt.
Ja. Also
Ja,
finde
also.
ich aber ganz, ganz, ganz wundervoll, weil wer sagt denn das, außer vielleicht irgendwelche alten, Jahrhunderte Jahre alten Kirchenvorgaben, dass in Deutschland, in England ist übrigens die Trauerfarbe weiß, ne? Da ist nämlich das Brautkleid dann Elfenbeinfarben und nicht schneeweiß. Wer sagt denn, dass das tatsächlich das immer schwarz sein muss? Ja. Und wenn man sich dann wohlfühlt und man sagt, nee, ich mag jetzt keine Farbe, ich kann das gerade nicht mehr,
Genau.
ich fühle mich gerade dunkel, dann ist es in Ordnung. Wenn aber jemand sagt, nein, ich habe gar nichts Schwarzes und ich wollte auch nie schwarz tragen, ich ziehe jetzt wieder meinen dunkelroten Pullover an, dann ist das auch völlig in Ordnung, ne, in der
Ja.
Trauerzeit, ne?
Genau, weil auch das ist eine Frage, die ich immer stelle bei der Familie, ja. Wie
Mhm.
soll ich mich kleiden? Weil ich natürlich schon versuche, den Wünschen der oder der Verstorbenen zu entsprechen oder auch der Familie. Ich werde dann oft so angeschaut und mich groß sagen so, ja, wie jetzt? Wir kommen schon in Dunkel. So, ja, hätte es die Mama oder der Papa oder ja, gewollt, ja. Naja, also wenn wir jetzt so drüber nachdenken, eigentlich nicht, ja. Weil ich frage ja auch immer nach Lieblingsfarben, Lieblingsblumen und so weiter. Und wenn die Lieblingsfarbe jetzt rot, grün oder gelb war, dann schaue ich halt, dass ich zumindest dann ein Tuch in der Farbe trage, ja.
Ja, schön.
Als einfach als Wertschätzung, ja, dem Leben und dem Tod gegenüber.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch schon ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Diese Wertschätzung dem Leben und dem Tod gegenüber ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und was ich jetzt auch wirklich nochmal erwähnenswert fand, jeder darf trauern, wie es ihm gut tut. Und ich glaube nicht, dass wir uns daran richten müssen, was die Kirche vor Jahrhunderten uns beigebracht oder erzählt oder erklärt hat, was wir zu tun haben. Weil es hat tatsächlich nicht die Bibel uns gesagt, sondern es ist alles Kirche, also alles Menschen gemacht. Und wenn es uns das nicht gut tut, dann
sollten wir es auch nicht tun? Also ich glaube, das ist schon mal der Impuls daraus, zu überlegen, was will ich eigentlich im Leben und auch zu meinem Lebensende hin? Und dann kann man, das finde ich jetzt ganz toll, von der jetzt Verstorbenen, wo du heute warst, von im Vorfeld, das könnten wir alle auch mit 60, mit 70 schon tun und sagen, weißt du was? Wie stelle ich mir eigentlich das vor? Und das dann auch würde ich mal festhalten oder mit jemandem besprechen und sagen, wenn ich, dann sorgt ihr bitte dafür, dass das so passiert. Finde ich
Genau.
super schön. Das ist
Ja.
ein bisschen toller. Das macht es dann auch für die Hinterbliebenen leichter, wenn man weiß, guck mal, ja, genau, bei dieser Beerdigung, genau, da, guck mal, da erkenne ich sie noch. Da ist noch Nicole, Lieschen Müller, Hans Meyer, da erkenne ich jetzt die Person.
Ja.
Guck mal, genauso hätte das gewollt. Das ist auch,
Ja.
glaube ich, sehr heilsam, ne?
Ja, aber das ist ja eben genau das höre ich auch von den Innendienstmitarbeitern in der Bestattung immer wieder, dass oft Familien da sitzen, die überhaupt keine Ahnung haben, wie was wann,
Soll ich
weil
mal
keine
reden?
Ahnung, hat nie was drüber geredet. Und das ist ja genau das, wir sollten auch, und das, also wir sollten, es wäre schön, wenn wir auch im Leben bereits über den Tod sprechen, denn wir glauben ja, egal, nämlich egal wie alt wir sind, ja, dass wir am nächsten Tag in der Früh munter werden. Das ist ein Irrglaube, weil wir wissen es alle nicht, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag mich fürchten soll, um Gottes Willen, ich könnte ja morgen schon tot sein, aber und ich sollte zumindest danach leben, ja, es könnte morgen mein letzter Tag gewesen sein. Wir wissen es ja alle nicht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch über den Tod zu sprechen. Viele sagen, ja,
Absolut.
mir ist es wurscht, macht's, was wollt's, ja. Ist mir ganz gleich, ja, dann können eh die Hinterbliebenen auswählen, aber es hilft schon sehr viel und das höre ich auch immer, wenn schon Wünsche im Vorfeld geäußert worden sind. Musikstücke zum Beispiel, auch die bei einer Verabschiedung gespielt werden, ja. Blumenschmuck, welche Farbe? Möchte ich eine Sargbeisetzung oder möchte ich eine Urnenbestattung, möchte ich auf einem Waldfriedhof, möchte ich ihn, ja. Also das sind lauter so Dinge, über die kann man sich schon im Vorfeld auch Gedanken machen, aber dazu muss man sich mit dem Tod und mit dem endlichen Leben auseinandersetzen.
Und
Und
dann
das wäre
verliert auch das
schön.
Ganze die Angst, oder? Ich glaube, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt oder Schrecken erkannt, Schrecken gebannt. Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann verliert das Thema Tod auch so ein bisschen seine, dieses Bedrohliche und dieses Angsteinflößende.
Genau, und sich mit vielen, also ich sage immer, mit vielen Menschen auch unterhalten, auch die Zugänge zum Tod, weil der eine glaubt an ein Leben nach dem Tod, der andere glaubt, die kommen, keine Ahnung, als Tierchen wieder zurück, der andere sagt, die sind Staub und Schatten, die kommen gar nicht mehr zurück. Da hat sie dieses Buch gegeben, Fieses Karma, glaube ich, heißt das
Ja,
Buch, das
als Ameise, ne?
genau, genau, ja, die sich dann hinauf reinkarniert hat, sozusagen, ja. Und wir wissen es alle nicht,
Cooles
aber ich
Buch.
glaube, wenn man sich damit auch beschäftigt und vielleicht auch andere Zugänge findet, was möglicherweise eventuell nach dem Tod sein kann und sich etwas findet, wo man sagt, mit dem kann ich gut. Also für mich persönlich ist ganz klar, nach meinem Tod kommt irgendetwas. Sonst wäre dieses Leben, so wie es ist, würde für mich keinen Sinn ergeben. Und dann das Glaube, und das lasse ich mir von niemandem ausreden, ich kann es nicht beweisen, ich weiß
Absolut.
es nicht, ja. Aber es ist so für mich. Und mit dem gehe ich ganz anders zu dem Thema Tod auch hin. Ja, weil ich davon überzeugt bin, ich kann wahrscheinlich nicht mehr so denken wie jetzt und ich werde auch nicht mehr so ausschauen wie jetzt, ja. Aber meine Seele, Energieform, wie auch immer, wird in etwas anderes weitergehen. Ja. Da gibt es übrigens ein tolles Buch, vielleicht dann auch zum Abschluss auch. Das Buch heißt, das ist vom Neil Donald Walsh und das heißt, ich bin das Licht. Das ist ein Kinderbuch, ja. Eines meiner Lieblingsbücher auch zum Thema Tod. Es ist, wie gesagt, ein Kinderbuch mit ganz vielen Zeichnungen drinnen. Aber das ist so schön geschrieben, das ist so, das stellt den Tod auch so harmonisch dar und auch das Leben mit all seinen Seiten. Also das ist sicher ein guter Tipp, wenn man sich damit einmal auseinandersetzen möchte und auch den Kindern einen gewissen Zugang zu Lebensereignissen, nicht nur den Tod, sondern auch anderen Ereignissen so ein bisschen näher bringen möchte.
Ganz
Nur so
wundervoll.
zum Abschluss.
Ja, also ich fand, das Thema war mega spannend und ich glaube, es trifft uns, ist eines der Themen, die wirklich alle irgendwann betreffen. Und deswegen ist es toll, dass wir da beide heute mal so ein bisschen vielleicht mal das Eis gebrochen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Liebe Sabine, herzlichen Dank. Ich fand es toll und ich bin mir sicher, dass wir auch noch mal irgendwann hier wieder mit einem Thema beide live an einem Freitag um 1 reden. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende.
Ihnen lieben Dank, liebe Nicole, das wünsche ich dir natürlich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal an einem Freitag live oder dann immer aufgezeichnet zu
Absolut.
einem sehr interessanten Thema treffen.
Ja,
Ich danke
absolut.
dir sehr. Dankeschön.
Das war Just Be Unlimited zwischen Tabubruch und Tacheles. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Kanal und lasse uns ein Like da. Und hör gerne auch die vorhergehenden und zukünftigen Folgen.